Unser Leben ist geprägt von Zäsuren, von Meilensteinen. Etwas Altes hört auf, etwas Neues beginnt. Manchmal feiern wir diese Zäsuren, manchmal erleben wir die Zäsuren als Ereignisse, die uns belasten. Zu jedem Neuanfang gehört es auch, dass etwas ganz Neues und noch Ungewöhnliches beginnt, aber auch, dass etwas aufhört. Mit der Geburt beginnt etwas ganz Neues und noch Ungewohntes, sowohl für das Leben des Babys als auch für das Leben der Eltern. Viele Neuanfänge prägen unser Leben. Der erste Schultag, der erste Kuss, die erste Liebe, Urlaub ohne die Eltern, der Schulabschluss, die bestandene Prüfung, vielleicht auch die, wo man durchgefallen ist, das gemeinsame Ja zueinander und das gemeinsame Ja zum gemeinsamen Leben, ohne genau zu wissen, was kommt. Die neue Arbeitsstelle, das erste Gehalt, die erste Beförderung. Immer fängt damit etwas Neues an. Und immer geht auch etwas Altes zu Ende. Manchmal trauern wir dem Alten noch nach. Kennen Sie das? Eine Freundschaft zerbricht. Eine Ehe wird geschieden. Kinder ziehen aus dem elterlichen Haus aus. Haben wir dreimal erlebt. Ein Unfall hinterlässt im Leben bleibende Spuren. Eine Krankheit will nicht heilen. Ein vertrauter Mensch ist gestorben und wird beerdigt. Auch das sind Neuanfänge, die sich im Leben ergeben, die wir aber oft eher erleiden und erdulden, als mit Freude zu bejahen. Und auch sie müssen angenommen und gelebt werden. Erst im Rückblick wird klar, wie sehr solche schwierigen Situationen auch Möglichkeiten für einen Neuanfang mit sich gebracht haben. Gibt es einen Neuanfang in eurem Leben, der euch durch den Kopf geht, von dem ihr erzählen mögt? Was fällt euch ein zum Thema Neuanfang und Altes hört auf? Stimmt es, dass mit jedem Neuen, das anfängt, auch etwas aufhört und so zum Alten wird? Wie war das bei euch? Was ist der schönste oder der schlimmste oder irgendeiner dazwischen Neuanfang in deinem Leben? Wendet euch mal nach rechts und links zu eurer Nachbarin, zu eurem Nachbarn und hört mal und erzählt mal, was ist der Neuanfang, der euch durch den Kopf geht? Auch Organisationen, Firmen, Staaten, Gemeinden durchleben Neuanfänge. Ein Krieg wird begonnen, verloren, gewonnen oder mittendrin. Wir dachten, wir werden das gar nicht mehr erleben und jetzt erleben wir, was wir nicht wollen. Eine Pandemie ändert auf einmal alles. In der Aufklärung ziehen neue Gedanken fast alles in Zweifel, was eben noch sicher und richtig war. Die Industrialisierung ändert unsere Gesellschaften und unsere Erde von Grund auf. Neue Möglichkeiten werden ergriffen, mit allen Chancen, die man recht schnell erkennt, und allen Risiken, die sich oft erst sehr viel später melden. Diese Gemeinde hatte 1999 ihre Geburtsstunde. Auch da hat etwas Neues angefangen. Damals ist dieses Bild mit den 153 Fischen entstanden. Mit dem Bau und der Einweihung dieses Gebäudes hat wieder etwas Neues bei uns angefangen. Und erinnert ihr euch noch an die Gottesdienste während der Pandemie, die meisten zu Hause am Bildschirm mitgefeiert haben? Auch da hat etwas Neues angefangen. Ein Neuanfang bedeutet, dass es ein Vorher und ein Nachher gibt. Unsere Zeitrechnung teilt sich in vor Christus und nach Christus. Unsere Lebenszeit beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Aber der Grund, warum wir mit Jesus Christus eine neue Zeit angebrochen sehen, liegt nicht am Weihnachtstag seiner Geburt. Der Grund ist das Osterereignis, seine Auferstehung von den Toten, die wir in den letzten Wochen gemeinsam gefeiert haben. Wir schauen auf Karfreitag durch das Licht von Ostern. Vor einigen Wochen hat Peter Lang zum Thema Wahrheit in seiner Predigt gesagt, dass es zwei Sichtweisen auf Wahrheit gibt. Erinnert ihr euch noch, wenn ihr dabei wart, der Pilatus und der Jesus? Die eine uns sehr vertraute Sichtweise ist die, in der es um Recht und Unrecht geht. Richtig und falsch. Wahrheit und Lüge. Es geht um ein Entweder-Oder. Wer hat Recht? Und wer ist im Unrecht? Hier genießen die Rechthaber ihr Recht haben und ihre Rechthaberei. Rechthaber, das sind die, die alle anderen ins Unrecht setzen, die nämlich, die nicht meiner Wahrheit folgen. Meine Wahrheit ist natürlich meine Wahrheit. Was ich als wahr erkannt habe, ist doch wahr, oder? Und wer meine Wahrheit nicht vertritt, der hat Unwahrheit, Vorwürfe zu gewärtigen. Das lateinische Wort Veritas meint genau das. Wahrheit, wie ich sie meine. Ist es schlecht? Nein. Aber es trägt nicht. Das hebräische Wort für Wahrheit lautet Emet. Das Wort besteht aus drei Buchstaben des hebräischen Alphabets. Des ersten Buchstaben, des mittleren Buchstaben und des letzten Buchstaben. In der jüdischen Tradition ist Wahrheit der Anfang, die Mitte und das Ende von allem. Es geht dabei nicht um richtig und falsch, sondern um Tragfähigkeit, um Vertrauen, um Zuverlässigkeit. Wahrheit ist in diesem Denken, im jüdischen Denken, das, was ein Leben trägt, das, was Ertrag bringt, auch das, was Tragkraft bringt, was erträglich macht. Wahr ist, worauf ich mich verlassen kann und was ich glauben kann. Wahrheit ist dann nicht eine Theorie oder ein Dogma, sondern Wahrheit hat ein Gesicht. Wahrheit verkörpert derjenige, dem ich vertraue. Beim Neuanfang geht es nicht um Recht und Unrecht. Ein echter Neuanfang hat immer mit dem Begriff Wahrheit im Sinne von Tragfähigkeit zu tun. Ich war in meiner Firma, ich wurde gekündigt nach 20 Jahren. Wie furchtbar, dass das genau der richtige Zeitpunkt ist, um dann sich was Neues zu suchen, kann ich erst jetzt erkennen. Dass das trägt, sehe ich im Rückblick. In dem Moment, wo etwas Neues anfängt, ist Unsicherheit da. Wem kann ich glauben? Was trägt jetzt? Worauf kann ich mein Leben und die nächsten Schritte nach dieser Zäsur bauen? Wie kann es gut weitergehen? Wer weiß das schon? Das Wort Amen hat dieselbe sprachliche Wurzel wie das Wort Emet. Jesus sagt manchmal, wenn er etwas Wichtiges sagen möchte, Amen, ich sage euch. Und das meint nicht, dass Jesus Recht haben will und dass er uns ins Unrecht setzt. Das meint, dass sein Wort und sein Tun und sein Leben verlässlich ist. Dass man darauf trauen und sein Leben bauen kann.
Was kann ich glauben? Wem kann ich vertrauen? Wie kann es gut weitergehen? Nach der Katastrophe des Karfreitags waren diese Fragen nur allzu deutlich zu spüren unter den Jüngern, die Jesus nachgefolgt waren. Den mutigen Thomas will ich ihn nennen, denn er hat Mut bewiesen. Nach der Katastrophe der Kreuzigung hatte es merkwürdige Berichte gegeben, davon, dass Jesus auferstanden sein soll. Die Jünger, die sich in Jerusalem versammelt hatten, behaupteten, ihm persönlich begegnet zu sein. Alle waren dabei gewesen. Alle außer Thomas. Glaub uns doch, wir waren alle dabei. Denkst du, wir haben uns das nur eingebildet? Er hat uns Shalom gewünscht, so wie früher. Seine Freunde bedrängen ihn, aber Thomas lässt sich nicht darauf ein. Erst wenn ich in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Male und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's glauben. Später haben Menschen gemeint, Thomas als ungläubig bezeichnen zu sollen, weil er sich nicht auf das Zeugnis der anderen eingelassen hat. Aber die Bibel erzählt hier nicht die Geschichte eines Ungläubigen, sondern es ist die Geschichte eines Mutigen. Es gibt keinen Neuanfang, nur vom Hörensagen. Wer der Meinung anderer zustimmt, der tut genau das. Der Meinung anderer zustimmen. Das trägt nicht durchs Leben. Was trägt, ist, sich selbst eine eigene Meinung bilden, mit eigenen Augen hinschauen, mit den Händen und dem Verstand begreifen, worum es geht, eigene Erfahrungen machen. Glauben beginnt und Glauben lebt von der Begegnung mit dem Auferstandenen. Jesus begegnet eine Woche später seinem Freund Thomas. Und anders als er zuvor behauptet hat, legt er nicht seinen Finger in die Nägelmale und seine Hand in die Verletzung auf der Brust. Er begegnet dem Auferstandenen und sagt das bewegendste Glaubenszeugnis, das uns das Johannesevangelium überliefert. Mein Herr und mein Gott. Das sind nicht die Worte eines angeblich ungläubigen Menschen, sondern das ist das Christuszeugnis eines Menschen, dem der Auferstandene begegnet ist. Wie gut, wenn wir uns von anderen nichts vormachen lassen, wenn wir nicht Mitläufer sind in einer frommen Truppe. Glaube ist keine Weltanschauung, keine Ideologie. Wir müssen nichts glauben. Wir dürfen immer wieder dem Auferstandenen begegnen. Wie gut, dass der Auferstandene selbst uns begegnet und unseren Glauben ermöglicht und stärkt. Wie gut, wenn wir im Gebet vor Gott anwesend sind, weil Gott selbst im gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus bei uns anwesend ist. Und es stimmt auch, was Dietrich Bonhoeffer einmal so formuliert: Christus im anderen ist deutlicher als Christus in mir. Christus, der mir im Nächsten begegnet, ist deutlicher und klarer als der Christus meiner eigenen Innerlichkeit. Es geht beim Glauben nie allein um mich, sondern immer um mich und den Nächsten oder die Nächste. Die Begegnung zwischen Christus und Thomas findet nicht im stillen Kämmerlein statt, sondern mitten in der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Was trägt uns? Uns trägt der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. Er schafft uns den weiten Raum, in dem keine Bedrängnis ist und in dem Menschlichkeit Wirklichkeit wird. Und was sind gute nächste Schritte? Es werden immer Schritte auf Jesus zu sein und auf die Mitmenschen, meine Brüder und Schwestern.
Was kann ich glauben? Wem kann ich vertrauen? Wie kann es gut weitergehen? Nach der Katastrophe des Karfreitags waren diese Fragen nur allzu deutlich zu spüren unter den Jüngern, die Jesus nachgefolgt waren. Jetzt, wo Jesus tot ist, folgen sie Petrus. Wieder einmal geht er voran. Wohin? Nach Galiläa. Dorthin, von wo sie damals aufgebrochen sind, voller Hoffnung, um diesem Jesus nachzufolgen. Aber dieser Rückweg nach Galiläa ist kein hoffnungsvoller Weg. Es ist ein Weg zurück, um irgendwie weiterzumachen. Die harte Währung der Hoffnung hatte sich als wertlos erwiesen. Wir sind Fischer, also gehen wir fischen. Das klingt nicht nach Aufbruch und nach neuen Zielen, sondern nach Resignation. Aber irgendwie muss man ja leben und essen und trinken. Wir tun, was wir am besten können. Wir fischen, um wieder unser Brot wie früher zu verdienen. Und dann kein einziger Fisch. Die Profis sind ratlos und noch einmal mehr enttäuscht, diesmal von ihren eigenen beruflichen Fähigkeiten. Da steht am frühen Morgen eine geheimnisvolle Gestalt am Ufer, die ihnen vorschlägt, das Netz noch einmal auszuwerfen. Und 153 große Fische fangen sie in ihrem Netz. Petrus kann es nicht abwarten und springt vom Boot aus in den See, um als Erster am Ufer und bei dem geheimnisvollen Mann zu sein. Es ist der Herr, hatten Johannes und Petrus vom Boot aus schon erkannt. Auf einem Feuer wartet schon ein Frühstück auf sie, Brot und Fisch. Petrus ist zwar wieder einmal der Erste, aber das Frühstück beginnt erst, wenn alle da sind. Der vom Schwimmen noch nasse Petrus, ebenso wie die anderen, die mit dem Boot und ihrem großen Fang zum Ufer gefahren sind. Wie gut, dass der Auferstandene schon alles bereitet hat. Unser gemeinsames Mahl hängt nicht ab von den 153 Fischen, die wir an Land bringen. Unsere Einladung zur Gemeinschaft mit ihm hängt auch nicht davon ab, von einem klärenden Gespräch, in dem über Schuld und Vergebung gesprochen wird. Das alles wird seine Zeit haben. Aber alles beginnt damit, dass der Auferstandene schon alles bereitet hat. Was trägt uns? Uns trägt der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. Er schafft uns den weiten Raum, in dem keine Bedrängnis ist und in dem Menschlichkeit Wirklichkeit wird. Und was sind gute nächste Schritte? Es werden immer Schritte auf Jesus zu sein und auf die Mitmenschen, meine Brüder und Schwestern.
Was kann ich glauben? Wem kann ich vertrauen? Wie kann es gut weitergehen? Nach der Katastrophe des Karfreitages waren diese Fragen nur allzu deutlich zu spüren unter den Jüngern, die Jesus nachgefolgt waren. Nun, mitten in der Nacht, sind sie auf dem Rückweg. Von dem Dörfchen Emmaus, zu dem sie unterwegs gewesen waren, zurück nach Jerusalem, zu den Brüdern und Schwestern. Brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm geredet haben? Auf dem Weg nach Emmaus hatte sich ein Fremder zu ihnen gesellt und mit ihnen gesprochen über das, was sie so aufgewühlt hat und was sie nicht deuten konnten. Der, an den sie geglaubt und auf den sie ihre Hoffnung gesetzt hatten, war grausam hingerichtet worden. Ihre Hoffnung war verflogen und hatte Resignation und Verzweiflung Platz gemacht. Aber der Fremde hatte davon offensichtlich noch nichts gehört. So denken die Jünger, die unterwegs mit ihm im Gespräch sind. Und als sie ankommen in Emmaus, da bitten sie ihn hinein. Bleib bei uns, dein Wort tut uns gut. Deine Deutung der Geschichte ist wohltuend und weist nach vorne. Sei unser Gast. Und wie selbstverständlich nimmt der Gast das Brot wie ein Hausherr und teilt es unter sie auf. Nun erkennen sie ihn. Und in dem Moment verschwindet er auf geheimnisvolle Weise. Hier ist der Neuanfang, eine Umkehr. Wie gut, wenn die Nacht uns nicht abschreckt, wenn wir uns auf den Weg zu den Brüdern und Schwestern machen. Wie gut, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern miteinander sprechen können, aufeinander hören und gemeinsam nachdenken. Wie gut, wenn wir gemeinsam das Brot brechen und das Abendmahl feiern. Was trägt uns? Uns trägt der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. Er schafft uns den weiten Raum, in dem keine Bedrängnis ist und in dem Menschlichkeit Wirklichkeit wird. Und was sind gute nächste Schritte? Es werden immer Schritte auf Jesus zu sein und auf die Mitmenschen, meine Brüder und Schwestern.